Deutschlandfunk. Der Tag.
Trainer im Sport, das sollen Bezugspersonen sein. Menschen, die etwas beibringen und fördern. Die Vorbilder sind, gerade für Kinder und Jugendliche in Sportvereinen. Doch es gibt Fälle, in denen Trainer zu Tätern werden. In denen sie sexualisierte Gewalt gegen Kinder ausüben. Über dieses Thema zu sprechen, fällt schwer. Nicht nur den Betroffenen, sondern auch im Umfeld und in der Öffentlichkeit. Wir wollen das heute im Podcast trotzdem versuchen. Und wir sprechen über Hunger in der Welt. Das Welternährungsprogramm hat ja den Friedensnobelpreis gewonnen, aber das Ziel der Vereinten Nationen bis 2030, Hunger zu besiegen, das scheint momentan schwierig zu erreichen. Der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller von der CSU glaubt, dass es möglich ist. Er hat heute Morgen in der ARD versucht, mit Zahlen aufzurütteln.
Gestern, am gestrigen Tag, sind 15.000 Kinder an Hunger gestorben. Und derzeit wissen 800 Millionen Menschen heute nicht, was es heute früh, heute Mittag oder heute Abend zu essen gibt. Das können und das müssen wir ändern.
Welche Maßnahmen im Kampf gegen Hunger tatsächlich effektiv sind, das habe ich besprochen mit Simone Pott von der Welthungerhilfe. Das ist der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Hier kommt eine Triggerwarnung. Wir sprechen im folgenden Gespräch über sexualisierte Gewalt gegen Kinder im Sport. Wer befürchtet, die Schilderungen könnten zu einer Retraumatisierung führen, schaltet jetzt bitte aus. Vorher noch die Info. Eine Anlaufstelle für Betroffene ist zum Beispiel das Hilfetelefon sexueller Missbrauch. Weitere Infos dazu gibt's online. So, und dann steigen wir ein ins Gespräch. Bei mir im Studio ist Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Hi Marina.
Hallo.
Marina, der Anlass für unser Gespräch ist, dass heute eine öffentliche Anhörung stattgefunden hat von der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Diese Kommission, die gibt es seit 2016. Nach einem Beschluss des Bundestages wurde die ins Leben gerufen. Und bei dieser Anhörung heute stand eben der Bereich Sport im Fokus. Wir haben in den vergangenen Jahren ja immer wieder mal auch im Deutschlandfunk darüber berichtet. Heute kamen aber auch Betroffene zu Wort und ich habe mir einen Teil davon angehört. Da war eine junge Frau, die erzählt hat, was sie als Jugendliche im Judo-Unterricht erlebt hat. Vielleicht kannst du das mal schildern.
Ja, genau. Also das war eine erwachsene Frau, inzwischen erwachsene Frau, Marie Dinkel, die heute Physiotherapeutin ist und sich auch in dem Bereich Prävention engagiert. Sie hat nach wie vor mit Sport zu tun und sie war eben als Kind Judoka, ist mit 6 zum Judo gekommen. Und man muss vielleicht dazu sagen, das wurde heute geschildert durch die Stimme einer Schauspielerin. Das sind ja tatsächlich wirklich sehr emotionale Dinge, die auch nicht so leicht sind rüberzubringen. Und ihre Geschichte wurde von Martina Gedeck erzählt. Und währenddessen saß Marie Dinkel eben da und wurde eben auch gezeigt. Und ja, sie hat dann eben geschildert, dass sie als Kind zum Judo kam und natürlich eine Kontaktsportart. Sie waren da in einer kleinen Trainingsgruppe und da gab es einen Trainer, der sich immer als Sparringspartner anbot. Also man muss ja Judo meistens dann doch zu zweit machen, auch auf der Matte. Und da sie nur 4 waren in der Gruppe, war das eben so, dass sie dann häufig mit dem Trainer Judo gemacht hat. Und ja, ihre Erzählung war dann eben, dass sie sich sehr häufig auf der Matte wiedergefunden hat und der Trainer da praktisch auch die Hoheit drüber hatte, wie er sie da auf die Matte bringen konnte. Und sie hat dann eben auch erzählt, wie die Übergriffe dann eben so weit gingen, dass dieser Trainer die Mädchen an der Hose außerhalb und auch in der Hose angefasst hat. Und ja, ich fand das einfach bewegend, auch wirklich schrecklich, wie sie erzählt hat, dass sie als Kind dann überlegt hat, erzählt sie das irgendjemandem oder ist das vielleicht auch was, woran sie Schuld hat? Das ist ja eine Frage, die sich Betroffene sehr oft stellen. Und sie hat dann nach einigen Monaten sich ihren Eltern geöffnet und ist es dann auch so weit gekommen, dass dieser Trainer suspendiert wurde. Aber als Marie Dinkel dann eben weiter so zu Wort kam im Laufe dieser Veranstaltung, wurde eben schon klar, dass sie sich hilflos gefühlt hat und sie sich da einfach mehr Ansprechpartner gewünscht hätte, vor allem Ansprechpartnerinnen. Und ja, sie hat als Erwachsene dann wirklich noch Belastungsstörungen gehabt, Panikattacken, die darauf zurückzuführen sind.
Jetzt hast du gesagt, dieses Gefühl von Hilflosigkeit, auch in der Situation eben der Trainer als eine Form, der irgendwie die Hoheit hat, das ist ja generell bei sexuellen sexualisierter Gewalt so, dass eben Macht und ein Machtgefälle immer eine Rolle spielt. Würdest du also sagen, im Sport ist das nochmal besonders stark so?
Ja, also das spielt eine große Rolle offenbar. Es gibt dieses klassische Machtverhältnis Athlet-Trainer. Und ja, da ist natürlich körperliche Nähe sehr oft dabei. Man kann es auch ganz drastisch formulieren, dass da Täterinnen und Täter eben Zugang zu Körpern bekommen. Und im Spitzensport ist es zum Beispiel auch so, dass natürlich auch oft eine gewisse Abhängigkeit besteht, weil wenn ein Trainer die Macht hat zu sagen, du kannst jetzt hier nicht mehr mitmachen oder ich nominiere dich nicht für meine Mannschaft oder wie auch immer, dass das eben auch eine Last ist für Athletinnen und Athleten, die darauf vielleicht ihr Leben erstmal ausrichten. Aber sowas gibt es natürlich auch im Breitensport.
Ja, also das denke ich mir auch, gerade im Breitensport gibt es ja auch viele Situationen, wo man sich einfach ja eigentlich sehr frei oder sehr natürlich sozusagen auch eher nahe kommt, oder?
Ja, richtig. Also das Körperliche, das haben wir jetzt gerade schon angesprochen, aber es gibt natürlich überhaupt solche Dinge wie Leistungszentren, Internate, Freizeiten, aber auch das ganz normale Training. Und da ist mir eine Geschichte in Erinnerung von Nadine, eine Betroffene auch aus dem Sport, die vor einiger Zeit hier bei uns im Deutschlandfunk zu Wort kam. Und sie hat eben diesen Satz gesagt, der einfach bei mir immer so nachgehallt ist. Ich war immer die Letzte im Auto. Mhm. Und das ist, plötzlich wird einem diese Situation so klar.
Beim Nachhausefahren quasi.
Genau, es gibt im Prinzip ein Einfallstor für potenzielle Täterinnen und Täter, die vielleicht sagen, ich bringe die Trainingsgruppe dann nach dem Training auch selber noch mit nach Hause. Ja, und sie hat das erzählt, wie eben dort dann auch Übergriffe passiert sind. Und das sind so Dinge, die, finde ich, muss man sich im Prinzip einfach klar machen, dass es eben Strukturen gibt, die sind so erwachsen, die sind natürlich auch aus einer Struktur des Ehrenamts, der Freiwilligkeit und des Zusammenhalts eigentlich da. Aber sie bieten eben auch Menschen, die andere Dinge im Kopf haben, eine Möglichkeit.
Und trotzdem gab es jetzt, also diese Kommission hat eben dazu aufgerufen, dass sich Betroffene melden und die Rückmeldung war relativ gering, also verhältnismäßig. Es haben sich ungefähr 100 Betroffene gemeldet. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass einfach die Hemmschwelle auch sehr groß ist?
Also die Aufarbeitungskommission hat auf jeden Fall gesagt, sie findet das, ja, ich sag's jetzt mal in meinen eigenen Worten, merkwürdig, dass es so wenig Rücklauf gab, weil man hat auch gesagt, man geht eigentlich davon aus, dass es mehr Betroffene im Sport gibt als in der katholischen Kirche. Mhm. Und das ist natürlich wirklich eine Ansage. Ja. Vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass wir ja wirklich von Zehntausenden Vereinen in Deutschland sprechen. Also der Sport ist ja ein sehr großer Bereich, der ja fast alle Menschen hier in diesem Land auch berührt. Ja. Und ja, Stichwort Schweigespirale oder eine Hemmschwelle, da ist jetzt heute sehr oft die Rede davon gewesen. Also weil das eben auch in der Vergangenheit oft deutlich wurde, wenn Athletinnen und Athleten nicht geglaubt wurde, wenn es keine Ansprechstelle gibt oder wenn Vereine und Verbände mauern bei solchen Themen. Das schafft dann natürlich kein Vertrauen. Und Matthias Katsch, der Sprecher des Opferverbands Eckiger Tisch, der hat in dem Zusammenhang zum Beispiel im Sport davon gesprochen, dass Betroffenen oft nicht klar ist, dass etwas eine Grenzüberschreitung ist und dass sie manche Dinge als eine Art von Beziehung sehen, die sie vielleicht irgendwie als normal einstufen und dass es im Prinzip so eine Kultur des Hinsehens braucht und auch eine Kommunikation darüber, damit überhaupt erstmal allen klar ist, wo ist auch wirklich eine Grenze überschritten dann in einem Sport, wo es eben auch teilweise um so eine Körperlichkeit geht.
Du hast gesagt, es geht darum, dafür das Thema zu sensibilisieren, auch irgendwie ja hinzuschauen und zu sagen, wo sind die Grenzen. Was ich mich noch gefragt habe, inwiefern spielt auch eine finanzielle Entschädigung eine Rolle? Weil zum Beispiel jetzt an das Beispiel am Anfang, wenn Betroffene eben auch Jahre danach noch solche posttraumatischen Belastungsstörungen haben, zum Teil werden die auch arbeitsunfähig oder so. Wurde darüber auch irgendwie gesprochen?
Also das Thema Entschädigung steht noch gar nicht so lange ganz konkret im Raum. Es wurde jetzt in den vergangenen Jahren sehr viel über Prävention gesprochen. Das ist auch das, wo sich jetzt langsam etwas bewegt im Sport. Also ja, in Sachen Entschädigung, da sieht sich der organisierte Sport erstmal nicht zuständig. Da gab es jetzt auch Äußerungen vom Deutschen Fußballbund und vom Deutschen Olympischen Sportbund, die gesagt haben, für finanzielle Entschädigung sehen sie die Zuständigkeit beim Staat. Das wird von betroffenen Verbänden kritisiert, weil die befürchten eben, dass da nicht das Signal kommen darf. Wir schauen jetzt mal so vordergründig, aber jemand anders kümmert sich dann nachher, wenn vielleicht was passiert ist, und übernimmt dann die Verantwortung. Also bisher liegt das Augenmerk des Sports da auf der Prävention.
Aber wenn wir nochmal auf die Prävention schauen, du hast schon ein paar Sachen so angedeutet, aber wo sind wirklich strukturelle Veränderungen nötig oder wo könnte man wirklich einhaken, um zu sagen, ja, bessere Anlaufstellen zu finden oder da besser für zu sensibilisieren?
Also es ist natürlich teilweise schwierig für den Sport, gerade in seiner Ehrenamtsstruktur. Und wenn wir so schauen, diese kleinen Vereine, ne, die kennt ja fast jeder von uns, da sind teilweise Leute, die machen das wirklich so total nebenher. Und da fühlt man sich dann auch oft erstmal überfordert mit solchen großen Themen und weiß nicht so recht, wie man das machen kann. Ganz wichtig, ich glaube, dieses Stichwort habe ich schon genannt, das wird auch immer wieder gefordert, dass man eine Kultur des Hinsehens etabliert, dass man nicht mehr sagt, so etwas kommt bei uns nicht vor, wir sind doch so eine nette Gemeinschaft, bei uns steht der Spaß im Vordergrund und die Gesundheit. Das mag sein, aber man muss sich des Problems bewusst sein, um etwas zu erkennen, wenn es da ist. Also ich sag jetzt mal das Stichwort, fährt da ein Kind alleine mit? Mhm. Also das sind solche Geschichten, denke ich, die auch wichtig sind, um zu verstehen. Ja, und dann gibt's einfach immer wieder Vorschläge. Das geht in Richtung Breitensport, aber auch in Richtung Spitzensport. Also zum Beispiel das Personal anders überprüfen. Das muss jetzt keine Misstrauenskultur sein, sondern vielleicht ja auch genau das andere. Also wenn ich polizeiliche Führungszeugnisse habe von Spitzensporttrainern oder auch sonst Trainern, die ja nichts zu verbergen haben, dann kann ich mich da ein Stück weit absichern und kann mich dann in Richtung einer Vertrauenskultur vielleicht wieder bewegen.
Und es ist ja auch so, dass Vereine eben auch Gelder bekommen von Bundesministerium, also Förderung oder so. Wäre das also auch vielleicht ein Hebel, wirklich über das Finanzielle zu gehen, zu sagen, nur wenn ihr das und das macht für Prävention, kriegt ihr auch die Unterstützung?
Also dieser Hebel ist jetzt inzwischen erkannt. Man muss aber sagen, jetzt vom Bundesinnenministerium kann man das nur auf den Spitzensport beziehen, weil das ist eben nur für den Spitzensport der Geldgeber. Und ich würde sagen, ja, da ist der Sport am Anfang eines Weges, die Strukturen für Prävention jetzt gerade irgendwie zu schaffen. Also es ist seit Ende 2018 zumindest mal Voraussetzung, dass die Spitzenverbände eine Eigenerklärung unterzeichnen, dass sie sich wirklich auch ja darauf verpflichten, eine Präventionskultur einzurichten, sonst bekommen sie kein Fördergeld vom Bund. Das haben inzwischen alle unterschrieben. Es muss auch ein Präventionsbeauftragter oder eine Beauftragte benannt werden und weitere Maßnahmen sind jetzt noch bis Mitte Mai gefordert. Also da geht es zum Beispiel darum, dass man Maßnahmen für Schulungen beim Personal und so weiter einführt, dass das bei Lehrgängen von Trainerinnen zum Beispiel dann auch ein Thema ist, dass man überhaupt mal auf Situationen aufmerksam macht oder dass man weiß, wie man reagieren kann. Wohlgemerkt, das Ganze eben für Spitzensport und der Breitensport, der ist ein riesiges Feld, oft von Ehrenamtlichen betreut und da muss man eben schauen, was da jetzt noch eingeführt werden kann. Es ist immer so die Hoffnung, dass der Spitzensport mit seinen Strukturen, dann auch diese großen Sportverbände mit ihren Strukturen auf die kleinen Vereine einwirken können. Dass das ein Automatismus ist, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also da muss vermutlich wirklich ein Kraftakt her, damit man das bis zu den ganz kleinen Vereinen auch etablieren kann, so eine Kultur des Hinschauens.
Mit dieser Aufarbeitungskommission ist ein erster Schritt getan. Marina, danke dir, dass du die Zeit genommen hast und uns das nochmal erklärt hast.
Gerne.
Hier kommt noch ein kurzer Nachtrag zum Aspekt finanzielle Entschädigungen. Im Laufe dieser Veranstaltung der Aufarbeitungskommission hat eine Vertreterin des DOSB, des Deutschen Olympischen Sportbunds, gesagt, dass der Verband sich vorstellen kann, sich wieder bei einem bereits bestehenden Fonds für Betroffene von sexuellem Missbrauch zu beteiligen. Den Hunger in der Welt bis 2030 besiegen. Das ist eines der Ziele, das sich die Vereinten Nationen vor 5 Jahren gesetzt haben. Momentan sieht es mit dem Erreichen dieses Ziels eher schlecht aus. Und das hat nicht nur mit der Corona-Pandemie und den wirtschaftlichen Folgen zu tun. Nötig seien insgesamt jährlich etwa 33 Milliarden US-Dollar mehr für die Bekämpfung von Hunger. Zu dieser Zahl kommt eine Studie, die heute bei einer Veranstaltung des Bundesentwicklungsministeriums vorgestellt worden ist. An der Studie beteiligt war unter anderem die Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen, FAO. Gestern hat auch die private Hilfsorganisation Welthungerhilfe ihren Welthungerindex 2020 vorgestellt. Ich habe mich deshalb mit Simone Pott von der Welthungerhilfe zum Interview verabredet und sie habe ich gefragt, ob sie glaubt, dass der Hunger in 10 Jahren tatsächlich besiegt sein wird.
Also ehrlich gesagt, wir sind nicht auf Kurs, um dieses Ziel zu erreichen. Die Zahlen sprechen gerade ein wenig gegen uns. Die Zahl der Hungernden steigt seit 5 Jahren wieder. Wir haben mittlerweile 690 Millionen Menschen weltweit, die hungern, die hungrig ins Bett gehen, die nicht genügend zu essen haben. Und 10 Jahre sind sehr, sehr knapp. Und wenn wir in dem Tempo, das wir jetzt haben, weitermachen, dann werden allein 37 Länder, das ist eines der Erkenntnisse unseres Welthungerindex, werden allein 37 Länder im Jahr 2030 noch nicht einmal ein niedriges Hungerniveau haben. Das heißt, wir müssen umsteuern, wir müssen mehr tun. Auf der anderen Seite ist die Welthungerhilfe gegründet worden vor fast 60 Jahren, in einer Zeit, wo der Hunger zum Teil noch viel schlimmer war und wir haben viel erreicht und wir glauben eigentlich daran, dass es möglich sein muss, dieses Ziel auch langfristig umzusetzen.
Okay, das heißt also, die Tendenz ist schon, es gibt eine Verbesserung im Vergleich zu den Anfängen, aber jetzt haben wir gerade zum Beispiel die Corona-Pandemie, wie wirkt die sich denn aus?
Ja, das ist im Grunde genommen das große Fragezeichen, beziehungsweise das ist das, was uns zurückwerfen wird. Wir wissen, dass Corona, aber auch der Klimawandel im Grunde genommen wie ein Brandbeschleuniger wirkt auf die Probleme, die viele dieser Länder ohnehin haben. Also wir haben im Welthungerindex, gibt es 2 Regionen, auf die wir mit großer Sorge blicken. Das ist einmal Afrika südlich der Sahara und Südasien. Das sind Länder, wo es ohnehin viele Menschen gibt, die sich nicht ausreichend ernähren können, viele Kinder, die fehlernährt sind, die unterernährt sind und wo die Kindersterblichkeit sehr hoch ist. Und in diesen Ländern schlagen natürlich Probleme wie Corona, noch nicht mal die Krankheit an sich, aber die wirtschaftlichen Folgen von Corona, enorm rein. Also wir haben wahrscheinlich alle die Bilder gesehen aus Indien von den Wanderarbeitern, die sich aus den Städten in kilometerlangen Märschen zurück in ihre Dörfer gemacht haben. Denn Lockdown hieß für viele Menschen, die im informellen Sektor vor allen Dingen arbeiten, von Montag auf Dienstag kein Einkommen mehr, keine Nahrung mehr, nichts mehr. Wegbruch der kompletten Existenz. Und in Afrika südlich der Sahara erleben wir gerade massive Überschwemmungen. Also fast 12 Länder stehen in Afrika buchstäblich unter Wasser. Auch hier im letzten Jahr hatten sie Dürren, dazwischen gab es die Heuschrecken. Ein Kollege von uns hat es mal so gesagt, jetzt aus Äthiopien, die Menschen haben keine Pause mehr zwischen den Katastrophen, um mal durchzuatmen. Und das heißt, Corona und die Auswirkung und der Klimawandel werden diese Hungersituation weltweit noch verschärfen. Es gibt erste Hochrechnungen, zum Beispiel von der FAO, dass wahrscheinlich etwa bis zu 130 Millionen Menschen mehr an Hunger leiden werden, allein in diesem Jahr durch die Auswirkungen von Corona.
Und was kann dagegen getan werden? Was kann zur Unterstützung, welche Maßnahmen können ergriffen werden?
Also Sie haben ja schon auf die Studie angespielt, die heute veröffentlicht wurde. Natürlich ist finanzielle Unterstützung enorm wichtig. All diese Länder haben ja keine, also zu wenig eigene Ressourcen, eigene Mittel, um für ihre Bevölkerung zu sorgen. Also zum Beispiel allein nur 55% der Weltbevölkerung haben überhaupt gar keine sozialen Sicherungssysteme, so wie wir in Deutschland hier. Wir sehen ja gerade in der Corona-Zeit, wie wichtig das ist. Das heißt, Geld ist natürlich wichtig und auch Geld, was mittel- und langfristig auch zur Verfügung steht. Das heißt, mit dem man auch planen kann. Es ist ganz wichtig, dass Unterstützung kein Strohfeuer ist. Was genauso wichtig ist, wir wissen, dass die Beseitigung des Hungers auch eine politische Frage ist. Und politische Frage heißt ganz konkret Beendigung von Kriegen und Konflikten. Kriege und Konflikte sind weltweit eine der größten Hungertreiber. Wir sehen das in Syrien, ein Land, was vor 15 Jahren noch keinen Hunger hatte. Wir sehen es im Jemen, aber wir sehen es auch in Mali, im Südsudan. Selbst in Venezuela sieht man, wie Hunger auf dem Vormarsch ist in einem Land, wo es politische Unstabilität gibt. Das heißt, diese Fragen, Kriege und Konflikte zu beenden, das muss ein politischer Wille sein, wo auch nur die internationale Staatengemeinschaft etwas tun kann. Da sind Sie und ich und auch die Welthungerhilfe überfordert.
Ja, es wäre jetzt nämlich der Punkt. Also genau, man hat so zum Teil den Eindruck, dass dann eben die Bekämpfung von Hunger auch vor allem an solche Hilfsorganisationen in gewisser Weise ausgelagert wird. Was müsste denn dazu beigetragen werden, dass man nicht dauerhaft eben diese Aufgabe, die eigentlich Regierungen vielleicht übernehmen sollten, an Hilfsorganisationen zum Beispiel auslagert?
Da haben Sie vollkommen recht. Ich meine, der Friedenspreis an das WFP am Freitag ist natürlich auch, so gut es ist, dass Hunger jetzt wieder im Mittelpunkt steht, aber es ist natürlich auch ein Eingeständnis, dass man die Probleme, eine der größten Menschheitsprobleme, nämlich die Beseitigung des Hungers, an eine UN-Organisation quasi auslagert. Genau. Wir müssen, also die internationale Staatengemeinschaft, aber die Großmächte, aber auch die EU, auch Deutschland mit seinem Vorsitz jetzt bei der EU oder im letzten Jahr mit seinem Sitz im UN-Sicherheitsrat, die internationale Staatengemeinschaft muss sicherstellen oder beziehungsweise muss bei sich auf der obersten Agenda haben, wir müssen Kriege verhindern, beziehungsweise die Kriege und Konflikte, die noch bestehen, die müssen wir beenden. Ohne eine Beendigung der Kriege und Konflikte weltweit werden wir die Hungerzahlen nicht langfristig und dauerhaft runterkriegen.
Das heißt,
das zweite ist der Klimawandel. Die Folgen des Klimawandels spürt Afrika, ein Land beziehungsweise ein Kontinent, der ja nichts dazu beiträgt, diesen Klimawandel auszulösen. Das heißt, die Leute, die im Moment mit nassen Füßen, ohne Haus, mit weggeschwemmten Feldern sitzen, als Folge des Klimawandels in Überschwemmungsgebieten, haben ihn ja gar nicht ausgelöst.
Jetzt haben Sie eben gesagt, die politische Verantwortung, zum Beispiel der Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hat bei dieser Veranstaltung heute, wo diese Studien vorgestellt worden sind und auch im Vorfeld immer schon wieder gefordert, dass es mehr Investitionen gibt in Milliardenhöhe. Er hat radikale Agrarreformen gefordert. Da scheint ja schon ein politischer Wille da zu sein. Der reicht aber nicht aus.
Also das ist wichtig. Was Herr Müller sagt, ist wichtig und das unterstützen wir auch. Im Grunde genommen müssen die Länder selber Verantwortung übernehmen. Auch das darf man nicht außer Acht lassen. In den Ländern selber muss die Entwicklung der ländlichen Räume, 2 von 3 Hungernden weltweit leben auf dem Land, was ja irrsinnig ist. Das heißt, die Entwicklung der ländlichen Räume, die Priorität in der Landwirtschaft, in der Ernährungssicherung, in einer nachhaltigen Landwirtschaft, die muss natürlich auch in den Ländern getroffen werden, um die es geht. Aber wir müssen natürlich auch Handelssysteme gerechter machen. Wir müssen eventuell über einen Schuldenerlass nachdenken. Das heißt, die politischen Rahmenbedingungen, in denen wir miteinander umgehen, die müssen eventuell verändert werden. Und da braucht es Konzepte, die dazu beitragen, dass Investitionen zum Beispiel in eine standortgerechte, in eine nachhaltige Landwirtschaft vor Ort auch wirklich möglich sind.
Ja, lassen Sie
uns, da hat Herr Müller natürlich recht.
Bei den Investitionen oder generell bei den Maßnahmen vielleicht noch mal ein bisschen konkreter werden, weil nur in Anführungszeichen Geld bereitzustellen, das hilft ja dann vielleicht noch nicht, wenn es nicht zielgerichtet eingesetzt werden kann. Was wären denn so Maßnahmen, wo Sie sagen, das ist wirklich eine effektive Bekämpfung von Hunger?
Richtig. Es gibt natürlich Maßnahmen, die auch gar nicht so teuer sind. Also in der Studie, die heute vorgestellt worden ist, hat man sich auch genau die Gebiete, die Arbeitsbereiche, die Themenschwerpunkte angeschaut, wo die Bekämpfung des Hungers sehr viel ausmachen kann, ohne dass es sehr, sehr teuer ist. Eines der wichtigsten Geschichten zum Beispiel in Afrika ist, Kleinbauern und auch kleinbäuerliche Bewässerungssysteme zu verbessern und auszubauen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Das nächste ist die Weiter- und Fortbildung von Bauern in den betroffenen Ländern. Das heißt, Farmer Field Schools, Menschen lernen bessere Bewässerungsmethoden, bessere Anbaumethoden. Wie setze ich Saatgut besser ein? Wie kann ich Fruchtfolgen vielleicht verändern? Aber auch Beratungssysteme darüber hinaus, mit zum Teil ja auch mit digitalen Möglichkeiten. Wenn ich selber ein kleines Feld habe, habe aber keinen Traktor, kann ich mir den vielleicht irgendwo leihen. Also das heißt, all das, was um landwirtschaftliche Weiterentwicklung, Beratung, Unterstützung der Landwirtschaft ganz konkret in den Ländern, auf dem Land geht, das ist sehr effizient und es ist nicht teuer. Und das eine weitere Sache, die auch wichtig ist und die auch gar nicht so teuer ist, ist die Unterstützung von Frauen.
Ja.
Die Gleichberechtigung von Frauen, die Unterstützung von Frauen. In vielen Ländern haben Frauen immer noch nicht die Möglichkeit, zum Beispiel Landrechtstitel zu erwerben. Wenn eine Frau ihren Mann verliert, plötzlich verliert sie auch das Recht, dieses Land selber zu bewirtschaften. Das kann ja nicht sein. Wir wissen, dass jedes Schuljahr, das eine Frau mehr hat, dazu führt, dass auch die Zahl der Kinder sinkt. Das heißt, die Unterstützung von Frauen, die ja einen Großteil der Arbeit in der Landwirtschaft leisten, auf den Feldern, aber auch bei der Versorgung der Familie, diese Frauen wirklich so zu unterstützen, dass sie die gleichen Rechte haben und dass sie nicht in der Nahrungskette, sage ich mal, wer bekommt welches Essen in einer Familie, wenn es knapp wird, ganz am Ende stehen, Frauen und Mädchen.
Jetzt haben Sie eben schon angesprochen den Friedensnobelpreis, den das Welternährungsprogramm letzte Woche erhalten hat. Haben Sie die Hoffnung, dass das generell eben mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Hunger lenkt oder ist das womöglich nur so ein kurzzeitiges Aufflackern?
Also ich glaube, es ist zunächst einmal eine tolle Anerkennung für die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen vom WFP, die jeden Tag in ganz, ganz schwierigen Ländern ihr Leben riskieren, zum Teil, um Menschen zu unterstützen. Und diese Anerkennung war gut und die ist auch richtig. Gleichzeitig ist das eine Bestätigung, dass auch die Arbeit all anderer Organisationen, die in diesem Bereich arbeiten, die in der Hungerbekämpfung arbeiten, wichtig ist. Und es wirft ein Schlaglicht auf eines der wichtigsten und drängendsten Probleme, die wir weltweit haben, nämlich die Bekämpfung des Hungers. Und das Komitee hat ja auch in seiner Begründung auch nochmal auf den engen Zusammenhang zwischen Hunger und Frieden hingewiesen. Wir wissen, dass viele Konflikte dadurch entstehen, dass es Ernährungsunsicherheiten gibt, dass es Kampf um Ressourcen gibt. Wir wissen, dass Krieg aber auch gleichzeitig wieder zu Hunger führt, weil Menschen vertrieben werden, weil sie ihre Existenz verlieren, weil sie ihre Felder nicht mehr bebauen können, weil sie im Flüchtlingslager enden und dort dann zum Beispiel vom Welternährungsprogramm versorgt werden. Das heißt, die Bekämpfung des Hungers ist auch ein Teil Friedensarbeit. Und ich glaube, es ist wichtig gewesen, dass dieser Preis jetzt kam. Er kam zur richtigen Zeit, um auch nochmal deutlich zu machen, wir haben nur noch 10 Jahre, um das Ziel zu erreichen, den Hunger in der Welt zu besiegen.
Uff. Das war eine intensive Folge von Der Tag mit harten Themen. Wir freuen uns über Feedback, Themenanregungen oder sonstige Rückmeldungen an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz, sag danke fürs Zuhören und bis bald.